Ostern, Jesus Christus ist auferstanden. In dem Sinne wird die ganze christliche Hoffnung sichtbar. Wir wissen, nach dem Tod ist nicht einfach aus und vorbei, sondern das Leben geht weiter. Fantastisch. Das Ostern gibt im Leben Sinn. Und wir werden uns heute mit der Maria von Magdala auseinandersetzen. Sie war die Erste, die Jesus als Auferstandene gesehen hat. Etwas ganz Spezielles. Nach der Maria haben es noch über 500 Menschen, haben Jesus noch über 500 Menschen gesehen. Das unterstreicht die Glaubwürdigkeit von dem Auferstehungsbericht, dass Jesus wirklich auferstanden ist. 500 Menschen haben ihn leibhaftig gesehen, haben ihn können anlängen zum Teil und haben gemerkt, Jesus lebt wirklich. In unserer Predigt möchte ich eine kleine Virenanalogie machen. Das Virus ist ansteckend, Ostern auch, verbreite Hoffnung nicht das Virus. Und zuerst würde ich kurz einen Analogiewitz dazu zeigen. Steigen wir ein mit der Maria. Johannes 20, Vers 11 bis 18. Wir gehen schön die Vers durch. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Ostern war bis zu dem Zeitpunkt eine Katastrophe. Jesus ist gekreuzigt worden. Alle Hoffnungen sind beerdigt davon, dass Jesus der Messias ist, der Retter, der kommt und die Römer vertreibt. Es ist aus und vorbei gewesen. Jesus ist tot, sie haben ins Grab gelegt. Fertig. Und Maria hat brüllt, sie war traurig. Und ich finde es so schön, dass Gott sich um brüllende, um verzweifelte Menschen kümmert. Er schickte Maria nämlich zwei Engel, um sie zu trösten, um ihr zu helfen. Und ich finde das so faszinierend. In der Bibel heißt es, Engel sind Geister Gottes für die Seinen. Also für die Menschen, die an Jesus glauben, sind die Engel dienstbare Geister. Und ich begegne immer wieder Menschen, die kommen und sagen, du, ich bin da in einer ganz brenzligen Situation gewesen. Und plötzlich ist irgendjemand gekommen und hat mir geholfen. Ich weiß gar nicht recht, woher der gekommen ist. Ich glaube, es war ein Engel. Und ich bin überzeugt, das sind wirklich zum Teil Engel. Faszinierend, Gott sendet seine Engel, um seinen gläubigen Kindern zu helfen. Faszinierend. Es heisst sogar in der Bibel, ihr habt zu gewissen Zeiten Engel beherbergt. Also, wenn ihr vielleicht Menschen eingeladen habt, sind vielleicht Engel gewesen. Und ihr habt es nicht einmal gewusst. Ich finde das faszinierend. Maria blickt ins Grab und wird überrascht. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hat, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Also Maria schon Liebe gesehen, das ist noch schön. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Können wir uns das gut vorstellen, so bildlich. Maria kommt, will Jesus die letzte Ehre erweisen, sieht das offene Grab, hätten vielleicht wollen salben und schaut rein. Jesus ist ja weg. Was haben sie mit meinem Jesus gemacht? Ich meine, jetzt ist er schon gestorben und jetzt wird er noch gestohlen oder fuchsgeschleicht oder irgendjemand verlochet. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Maria ist die erste Person, die Jesus begegnet ist. Und das ist für uns vielleicht nicht so besonders. Für die damalige Zeit ist es aber etwas sehr Besonderes. Weil Frauen sind damals eher so ein bisschen minderwertig gewesen. Es ist nicht wie heute Gleichberechtigung, sondern eher minderwertig. Frauen sind zum Beispiel nicht als Zeugen zugelassen gewesen. Ich glaube, wir müssen das kombinieren mit die Geschichte der Geburt von Jesus. Wem sind die Engel als erstes erschienen, wo Jesus auf die Welt gekommen ist? Hirten. Und Hirten sind genauso eingeschränkte Zeugen gewesen, eingeschränkt zeugenfähig gewesen, weil Hirten sind oft so ein Landstreicher gewesen und das ist so ein der Abschaum der Gesellschaft gewesen. Jesus begegnet, oder die Engel begegnet zuerst gesellschaftlich gesehen schlechter gestellten Menschen. Jesus kümmert sich um die Menschen, die in der gesellschaftlichen Geschichte minderwertig geschonnen haben. Das ist heute zum Gott sei Dank nicht mehr so, da sind wir alle froh. Aber damals war das so. Und ich glaube, Gott möchte uns mit dem etwas zeigen. Er möchte uns zeigen, du musst nicht erfolgreich sein, du musst nicht gut angesehen sein in der Gesellschaft, du musst nicht irgendetwas erreicht haben, dass du von mir geliebt wirst und dass ich dir begegne, sondern es ist alles reine Gnade. Vielleicht fühlst du dich manchmal als Loser, als Verlierer. Willkommen im Club, mir geht es manchmal auch so. Und Gott will genau dir als Loser begegnen. Du bist ihm wichtig. Ich finde das faszinierend. Nicht nur die Loser hat Gott gern, aber eben auch die, die mit Menschen oft so ein bisschen an den Rand drängen, die unangenehm sind, die vielleicht ein bisschen komisch sind, die sind Jesus besonders wichtig. Und du kannst dir Gottes Zuwendung nicht verdienen, du kannst es nur schenken lassen. Es ist reine Gnade. Gnade, dass Gott dir und mir begegnen möchte. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Und ich muss eine ganz Liebe sein, Jesus sagt auch noch, liebe Frau. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet Meister. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgegangen. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria kehrt sich um, sieht der Gärtner, meint sie einmal, und sagt, wo hast du einen Herrn da? Das sagt uns etwas über unser Auferstehungsleib. Ich finde das hochinteressant. Wenn wir auferstehen, selber mal vom Tod, werden wir ausgesehen wie Menschen. Jesus hat ein Auferstehungsleib gehabt. Er hat ausgesehen wie der Gärtner aus der Sicht von der Maria. Wie ein normaler Mensch. Also wenn wir mal auferstehen, nach dem Tod, werden wir menschliche Gestalt haben. Finde ich faszinierend. Sie schaut ihn an und scheinbar hat sie sich wieder weggedreht, hat ihm ihr das Leid geklagt und dann, wo Jesus sie anspricht, Maria, checkt sie es plötzlich und sie kommt wahrscheinlich halber um den Hals, darum sagt er da, halt mich nicht fest. Und Maria ist begeistert. Vielleicht haben wir uns gefragt, warum hat Maria den Jesus nicht erkannt? Ich meine, später haben die Jünger ja auch erkannt. Und an den Nägel mal und so weiter. Also, hier war es durchaus erkenntlich gewesen. Nun, ich glaube, Maria war so fixiert gewesen, dem Gedanken, in Jesus ist gekreuzigt worden, Jesus ist gestorben, dass sie Jesus nicht erkannt hat. Ihre Gedanken sind so fixiert gewesen, auf das, dass alles aus und vorbei ist, dass sie nicht gesehen hat, wer wirklich vor ihr steht. Und ich glaube, das zeigt uns etwas, wie wichtig unsere Gedanken sind. Hast du auch schon erlebt, dass du dich auf irgendein Problem konzentriert hast und die Möglichkeiten, die es eigentlich noch gegeben hat, aussenrum, die hast du nicht wahrgenommen. Du hast sie nicht gesehen. Aber sie sind da gewesen, die ganze Zeit. Und ich sage, es ist gut, wenn wir Jesus begegnen und Jesus uns begegnen und uns immer wieder aus diesen Problemen aushalten, wo wir vielleicht so engstirnig denken und uns den grösseren Horizont zeigt. Von diesen Möglichkeiten, die es doch hier gibt. Ich finde es ganz interessant, dass Maria eigentlich so fixiert war auf den Tod. Und ich möchte euch einen Satz vorlesen, den ich ganz, ganz wichtig finde. Die Auferstehung ist nicht durch den Glauben der Jünger erfunden worden, sondern hat sich als Tatsache gegenüber einem ganz anderen Glauben der Jünger durchgesetzt. Die Jünger haben geglaubt, Jesus ist gestorben, er ist tot, es ist alles aus und vorbei. Die wären niemals auf die Idee gekommen, zu erfinden, dass Jesus verstanden ist und hat den Leichnam noch geklaut, weil sie gar nicht damit gerechnet haben, dass er aufersteht. Obwohl Jesus ihnen gesagt hat, ich werde auferstehen. Aber sie haben Angst gehabt, sie haben sich zurückgezogen. Sie haben nicht geglaubt, dass Jesus aufersteht. Sie wären nicht mal auf die Idee gekommen, das zu erfinden. Ich finde es ganz wichtig. Der Glaube, dass Jesus verstanden ist, die Tatsache hat sich durchgesetzt, weil es wirklich passiert ist. Gegen den Glauben der Jünger, der zweifelt hat, der Angst hat, der sich verkrochen hat. Ich sage den Satz nochmal. Die Auferstehung ist nicht durch den Glauben der Jünger erfunden worden, sondern hat sich als Tatsache gegenüber einem ganz anderen Glauben der Jünger durchgesetzt. Wäre Jesus tot blieb in dem Grab, dann hätten sich die Jünger geschämt und in alle Ecken verkrochen, wären wieder zurückgegangen zu fischen und als Zöllner arbeiten. Sie wären niemals auf die Idee gekommen und hätten die gute Nachricht verkündet. Und später haben sie sich für den Glauben umbringen lassen. Sie sind Märtyrer geworden. Ich meine, du wirst nur Märtyrer, wenn du wirklich überzeugt bist, dass Jesus tatsächlich auferstanden ist, wenn du siehst, wenn du angelangt hast. Aber niemals, wenn du das erfunden hast. Ich bin nicht blöd und stirb für eine Lüge, für eine Erfindung. Das macht kein normaler Mensch. Aber sie haben Jesus gesehen. Jesus ist tatsächlich auferstanden. Maria hat ihn erkannt, Jesus, wo sie mit Namen angesprochen worden ist, und dann gibt Jesus ihr einen Auftrag. Er sagt zu ihr, geh zu den Jüngern und erzähl, was du erlebt hast. Was sind doch das für Good News, oder? Unglaublich, aber wahr. Jesus ist wirklich auferstanden und wer es glaubt, wird selig. Ja, wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes. Wer an Jesus glaubt, wird selig. Der kriegt Frieden mit Gott. Und jetzt weiß ich nicht, ob es dir im Text aufgefallen ist. Im Text schickt Jesus Maria gar nicht zu den Jüngern. Also schon irgendwie, aber wir müssen mal schauen, was er sagt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Das erste Mal im Johannesevangelium spricht Jesus seine Jünger mit Brüder oder Geschwister an. In dieser Kreuzigung und in dieser Auferstehung ist etwas passiert. Die Verhältnisse haben sich verändert. Wer Jesus nachfolgt, ist nicht nur sein Jünger, was ja auch schon etwas Cooles ist, er ist noch viel mehr. Er ist sein Bruder oder seine Schwester. Mein Vater, euer Vater, mein Gott, euer Gott. Jesus stellt uns Menschen auf seine Stufe. Das musst du ihm auch geben. Und wenn du es nur einigermaßen ein bisschen verstehst und vom Kopf ins Herz rutscht, dann machst du jetzt ein Freudentänzchen so innerlich. Jesus ist dein Bruder, du bist seine Schwester, du bist sein Bruder. Du bist Gottes Kind. Was für ein gewaltiges Vorrecht. Ist doch absolut der Hammer. Wo gibt es denn so etwas? Mein Gott. Mein Vater, euer Vater. Gott ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Wow, oder? Überwältigend. Mit dieser Auferstehung ist der Weg zu Gott Vater offen. Und ich wünschte mir echt, wir würden das wirklich einfach ansatzweise verstehen und begreifen. Also in unserem Alltag auch, wenn vieles so vielleicht widrig ist und mühsam ist, dass wir dann so das Licht sehen von Jesus. Mit unserem Gott können wir nicht nur über Mauern gumpen. Mit unserem Gott haben wir Hölle, Tod und Teufel und Sünde überwunden. Natürlich, wir kämpfen noch damit, aber der Sieg in Jesus ist fest. Und wir sind auf seiner Seite. Das ist doch genial. Da ging Maria zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Liebe Geschwister, wer Auferstehungszeuge ist, der ist auch Auferstehungsbote. Wer Jesus als Erlöser erlebt, der ist auch Bote für den Erlöser. Zeugen für den. Es kann doch nicht bei uns bleiben, das Geschenk, das wir durch Jesus gekriegt haben. Das wäre ja egoistisch. Wir haben so viel gekriegt durch Jesus, das muss doch raus in die Welt. Und es ist passiert. Was so klein angefangen hat mit der Maria, mit einer Frau, die nicht zeugenfähig war, nicht zugelassen ist als Zeugen, hat sich die ganze Botschaft auf dieser Welt verbreitet, Jesus ist schon verstanden. Und du findest im hintersten und letzten Winkel irgendeinen, der an Jesus glaubt. Das ist unglaublich. Und man hätte den Glauben an Jesus mit Impfkampagnen umbringen und ausrotten. Und es ist nicht gegangen. Man hat Bibeln verbrannt. Der Kommunismus hat den Glauben verboten. Grundsätzlich, wo gibt es die meisten Christen? In China, in Russland, im Kommunismus? Viel mehr als bei uns in der Schweiz. Das ist unglaublich. Ist das nicht der Hammer? Yes! Ist der Wahnsinn. Jesus lebt, ist wirklich verstanden. In diesen 2000 Jahren die ganze Welt durchdrungen. Hammermäßig. Von einer Frau, die nicht zeugenfähig ist. Sie war vielleicht zeugungsfähig, aber nicht zeugenfähig. Ich komme zu meiner Analogie. Verbreite Hoffnung und nicht das Virus. Was musst du machen, damit sich ein Virus verbreitet? Nix. Wenn du angesteckt bist, wenn du krank bist, verbreitest du den Virus. Und wenn du fest angesteckt bist, dann wirst du zum Superspreader. Und mit Ostern ist das genau gleich. Einziger Unterschied, das Virus macht krank, stirbst vielleicht sogar. Die Begeisterung von Jesus, die Auferstehungskraft von Jesus, die bringt Leben und Heilung und Hoffnung. Wenn du von Jesus begeistert bist, bist du automatisch ansteckend. Und umso mehr begeistert bist von Jesus, umso ansteckender bist du. Da musst du gar nicht viel dabei machen. Du musst einfach leben als Christ in dieser Nachfolge, als Bruder von Jesus, als Kind von Gott und du verbreitest den Virus, die Hoffnung, die Freude. Es gibt allerdings vier Verhaltensweisen, die du meiden solltest. Und die kennst du wahrscheinlich schon. Abstand halten. He? Wenn du Abstand haltest, bist du weniger ansteckend. Also bleib innerlich oder auch äußerlich auf Distanz zu den Menschen. Und du wirst viel weniger anstecken mit dem Jesus-Virus. Also frag nicht nachher, wie es ihnen zum Beispiel geht, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen. Bleib lieber auf Distanz. Dann bist du weniger ansteckend für Jesus. Oder äußerlich, such nicht den Kontakt zu den Menschen. Beschäftige dich nicht mit deinen Arbeitskollegen und so. Bleib auf Distanz und du bist bedeutend weniger ansteckend. Und dann das Nächste, oder? Vermeid möglichst alle Kontakte. Am besten bleibst du unter deinesgleichen, oder? Gewisse nennen das Gemeinde, Kirche. Also am besten bleibst du in der Kirche, wo alle schon ein bisschen angesteckt sind. Dann kannst du niemand anders anstecken. Für gewisse ist die Kirche eine Quarantäne, wo sie das ganze Leben lang drin sind. Nur nicht in die schlimme Welt raus. Ich könnte ja nicht mit Jesus anstecken. Das wollen wir nicht. Also doch, eigentlich wollen wir schon, wir beten dafür. Aber wenn dann so komische Leute kommen, die etwas anders sind als wir, sind wir dann offen? Haben wir ein Herz für sie? Dürfen sie anders sein? Dürfen sie stinken? Dürfen sie und weiss ich nicht was? Ja, die Angenehmen haben wir schon, aber die Unangenehmen oder denen, die sich Jesus zugewendet hat. Der Frau, also nicht, dass die stinken, aber die sind damals nicht beliebt gewesen, die Frauen, die sind minderwertig gewesen. Und die Hirten, die haben gestunken. Nach Schof. Gehen wir noch einen weiter. Beseitige alle Spuren. Oder seit Corona haben wir mindestens gelernt, Hände waschen. Das ist ja noch gut. Mit Jesus kannst du auch alle Spuren beseitigen. Alles, was du mit Jesus erlebst, schreibst du bestens nicht auf, dass du dich nicht daran erinnern musst und vergiss es möglichst schnell wieder. Oder? Alle Spuren beseitigen. Was ich nicht weiß, macht niemand heiß, oder? Mich selber nicht und die anderen auch nicht. Und dann lege Masken als Christ, behalte möglichst alles für dich. Behalte möglichst alles für dich. Sag nicht weiter, was du mit Jesus erlebt hast. Wenn wir in den Gottesdienst schon mal Zeit geben, zum Lebensbericht erzählen, zu dem erzählen, was wir mit Gott erleben, oder in den Gebetsstunden. Also in Gebetsstunden, das finde ich immer wieder so ermutigend, von euch zu hören, was ihr mit Gott erlebt. Das begeistert mich, das schürt mein Feuer, mein Glaubensfeuer. Und darum schreibe ich mir die Sachen nochmal auf. Also was ihr erlebt, schreibe ich mir auf. Und die eigenen Sachen schreibe ich mir auf und die erzähle ich dann auch noch in den Gebetsstunden. Und ich glaube, genau das brauchen wir. Aber wenn du alle Sachen beseitigst und für dich behaltest, wirst du sicher nicht ansteckend. Also wenn wir nicht Abstand halten, nicht den Kontakt vermeiden, nicht Spuren beseitigen und nicht alles für uns behalten, dann werden wir, dann sind wir ansteckend. Dann werden wir zu Superspreader. Die entscheidende Frage ist natürlich, bist du von Jesus begeistert? Bist du angesteckt von dem Jesus? Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann such einen Arzt auf, der möglichst begeistert ist von dem Jesus, möglichst angesteckt ist von dem Jesus und verbring möglichst viel Zeit mit dem Angesteckten. Das kann bei euch im Hauskreis sein. Ich hoffe, wir sind als Hauskreis füreinander ansteckend. Der eine steckt der andere an, erzählt, was mit Jesus erlebt, berichtet von Gebetserhörungen, von der eigenen Nöten, und dann betet man wieder für das. Gewaltig. Vielleicht bist du heute Morgen da, vielleicht schaust du zu, am Bildschirm, und sagst, ich kenne den Jesus gar noch nicht. Aber ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte mit dem Jesus unterwegs sein. Und dann möchte ich dich einladen, ein Gebet zu sprechen. Ich werde das Gebet sprechen jetzt dann und ich lade dich einfach im Bett innerlich das Gebet mit. Und in dem Moment wird Jesus dein Bruder. In dem Moment wird Gott dein Vater, wirst du sein Kind. Ich möchte beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du verstanden bist, dass du lebst und dass du jetzt einfach da bist, hier in dem Saal, aber auch daheim, dort wo die Menschen sind, am Bildschirm. Und ich danke dir, Ich danke dir, dass du jedem von uns begegnen möchtest. Egal in was für einem Stand wir sind, egal ob wir uns als gross angesehen oder klein angesehen oder wie auch immer. Und Jesus, du siehst, ich kenne dich noch nicht. Ich habe vielleicht schon viel von dir gehört, aber ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Und darum bitte ich dich, räum alles aus, was mich von dir und vom Vater im Himmel trennt. Alles, was ich vielleicht verbockt habe, alles, was ich ja, deine Gebote übertreten habe und so weiter und so weiter. Du kennst das alles, du weißt das alles. Ich bitte dich um Vergebung. Und Jesus, ich danke dir, dass du für das am Kreuz gestorben bist. Stellvertretend, für mich gezahlt hast. Danke vielmals. Und Jesus Christus, ich bitte dich, komm du in mein Leben. Sei du mein Bruder. Vater, komm du in mein Leben, sei du mein geistlicher Vater. Danke vielmals, dass du mich annimmst und dass ich dein Kind sein darf. Amen. Wenn du das mitbetet hast, möchte ich dich einladen, sprich mich doch nach dem Gottesdienst an. Oder wenn du daheim bist, schreib mir eine E-Mail. Ich möchte dir gerne ein kleines Heft schenken. Ich möchte gerne dir auch helfen, wie du dich im Glauben kannst entfalten und weiterentwickeln. Das war ein Anfang, aber es geht weiter. Jetzt bitte ich das Musikteam, vorzukommen. Das gemeint, dass wir ansteckend sind für Jesus, das ist mein grosser Wunsch für uns alle. Und ich möchte dich einladen, jetzt einfach in der nächsten kurzen Zeit, 2 Minuten oder so, von Jesus zu sein. Öffne dich, Jesus. Vielleicht willst du es auch mit den Händen ausdrücken. Jesus, ich bin da. Ich bitte dich, komm in mein Leben. Erfüll du mich mit deinem Geist. Lass mich begeistert sein von dem, was du gemacht hast für mich. Und vielleicht denkst du, das bin ich ja schon. Dann denke ich, es geht noch ein bisschen mehr. Genieß die Sitzung von Jesus. Lass Jesus zu dir reden. Öffne ihm dein Herz. Sei ganz bei ihm. Und ich werde dann die Zeit mit einem Gebet abschließen. Oh Jesus, ich danke dir, dass du der lebendige Gott bist, dass du verstanden bist, dass du lebst und dass du lebst durch deinen Geist in unserem Leben. Danke, dass du uns erfüllst mit deinem Geist. Erfüllst mit dieser Freude, mit dieser Zuversicht, mit dieser Hoffnung. Eines Tages werden alle Menschen dich sehen, jedes Knie wird sich beugen. Und ich freue mich auf den Moment, wo du zurückkommst, wo du uns zu dir holst. Und wir entrückt werden, dir entgegen, den Wolken entgegen. Und mit dir ewig werden Gemeinschaft haben, ewig werden zusammen sein. Lob und Dank sei dir. Danke für die Perspektive, danke für die Hoffnung, danke für die Freude, Herr. Wir ehren dich, wir loben und preisen dich. Amen.